Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ist wirklich eine Folge, wo ich gerade am Anfang sehr an mich halten muss, weil wir uns schon darüber unterhalten haben im Vorfeld der Vorbereitung.
Im Vorfeld der Folge in der Vorbereitung.
Ist richtig. Ja. Ja, also im Vorfeld dieser Episode oder innerhalb der Vorbereitung auf diese Folge, da ist uns das eine oder andere schon passiert und schwierig. Boah, Kinder und Hunde, ein endloses Thema. Du kannst wahrscheinlich einen eigenen Podcast nur darüber machen, weil es auch immer wieder so diffizil ist. Und boah, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen, Mike. Ich freue mich besonders auf diese Folge. Ist mein Lieblingsthema.
Ja, das ist gut.
Das Meins ist auch wirklich geworden. Mein Lieblingsthema, ja.
Damit ich runterkomme, erstmal zwischendurch und mal atmen kann, wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war sehr schön. Kalte Luft, eisige Kälte eigentlich sogar morgens. Wir sind am Feld. Das Feld ist so in diesem Wachstumsstopp, würde ich sagen. Ne? Das ist so grasig, aber da wächst gerade nichts mehr. Und das ist dann schön niedrig. Ne? Also es bleibt ja auch so, dass man kann gut da als Hund drüber fliegen. Und die sind so dritt geflitzt. Und Boogie hat, also so ein bisschen wie in deinem Hundemoment der Woche, letzte Woche mit Spanja. Boogie hat irgendwie wie so einen Energy-Kick gehabt, als hätte die einen Red Bull getrunken vorher. Ist die halt bei den beiden anderen mitgemischt, aber hat das so süß gemacht, dass die sind zu dritt einfach über dieses Feld geflogen. Und das, ich habe das so aus der, also quasi aus dem Profil gesehen, diese Körper, wie die sich lang machen und wie die richtig rennen. Und die haben alle gelacht. Die waren alle so fröhlich und so glücklich. Und ich, was für ein Urlaub das im Kopf ist, ne?
Total.
Und dann bleibe ich stehen und dann versuche ich, gar nichts zu machen, damit die bloß nicht aufhören. Weil ich habe immer Angst, wenn ich mich jetzt falsch bewege oder auch das Stehenbleiben könnte schon problematisch sein. Wenn ich weitergehe, dann habe ich auch Angst, dass sie aufhören, weil ich eigentlich diesen Moment konservieren möchte.
Ja, mach weiter.
Ja, bitte nicht aufhören, macht weiter, das ist so schön. Und wie war deiner?
Leider nicht so schön. Das ist auch der Grund, warum wir diese Folge machen. Ich bin gar nicht so sehr auf Zinne, sondern ich finde es einfach wahnsinnig traurig, was ich erlebt habe. Denn habe eine Familie kennengelernt, die noch nicht so lange hier wohnt. Und über ein paar Ecken haben wir sie kennengelernt und haben gesagt, komm doch mal zum Kaffee vorbei, wie man das so macht. Und wir haben es gemacht. Jetzt haben die insgesamt 3 Kinder und ein ganz kleines, noch ein paar Monate erst alt. Und dann haben sie eine Tochter, die ist die 3. Und ein großes Haus und uns begrüßte vor allen anderen erstmal ein Hund. Und zwar ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Ein wunderschöner Hund, viel zu aktiv, viel zu überkandidelt, viel zu viel Energie, viel zu viel von allem irgendwie. Also was man so von Retrievern so kennt, sehr freundlich, schmeißt sich auf den Rücken und kriegt sich nicht mal ein vor Freude, aber das multipliziert. Ich dachte mir schon so, okay, mich dann mit diesem Hund erstmal beschäftigt und habe geguckt, dass wir da überhaupt zur Tür reinkommen. Und es hat mich schon gewundert, dass niemand so richtig von den Besitzern reagiert hat. Wir waren drin und dieser Hund war die ganze Zeit so aufgeregt und so aufgedreht, dass ich dann immer gefragt habe, was ist eigentlich los mit dem Hund? Ja, es kann jetzt sein, dass er ein bisschen aufgedrehter ist, weil er eigentlich die ganze Zeit im Flur sein soll. Der hat hier im Wohnbereich nichts verloren, weil er ständig Sachen kaputt macht, weil er ständig viel zu viel Energie hat und mit den Kindern. Und wenn er ein Leckerli hat, dann ist er auch nicht, schnappt er schon mal. Und ich so, was ist eine Aneinanderkettung von Gründen, warum der Hund nicht im Lebensbereich sein darf, die ich nicht so richtig auf die Kette gekriegt habe. Und ich dann gedacht habe, so, ja, es wäre auch alles ein bisschen unglücklich gelaufen. An dem Tag des Umzugs, als sie eben umgezogen sind in dieses große Haus, wäre der Hund als Welpe gekommen. Ich sagte, das okay. Das heißt also, man hat nicht so richtig Zeit gehabt, sich um ihn zu kümmern. Und nee, wir haben sowieso eigentlich gar keine richtige Zeit, um ihn zu kümmern. Wir haben die Kinder, wir haben jetzt das kleine Baby noch bekommen, wir hatten einen Umzug und So, und ja, und ja, aber es ist doch auch normal, dass ein junger Hund was kaputt macht. Man. Ja, aber das darf er nicht. Und es waren nur Missverständnisse am Start. Und nur so Dinge, wo man sagen würde, oh Mann, ey, da ist aber auch wirklich alles schiefgelaufen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es nur ein Teil der Eltern war, die diesen Hund unbedingt wollten. Und das war er. So kam es mir auf jeden Fall vor. Dann durfte dieser Hund ausnahmsweise mal mit im Lebensbereich sein. Und was passiert dann? Der war natürlich total drüber, weil der so glücklich war, dass er mal dabei sein durfte. Dann waren auch noch Leute, die auch noch nach anderen Hunden rochen. Also es war eine Flut von Überreizen. Dann lag der Hund, dann gab man dem Hund ein Leckerli zur Beruhigung, damit er sich beruhigt. Und dann dachte ich schon, oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und unsere Tochter wackelte so langsam in Richtung Hundebett und ich sagte, komm mal her, komm mal lieber zu mir. Ich glaube, es ist jetzt keine gute Idee. Lass den Hund mal irgendwie sein Leckerli fressen. Im selben Moment ging die kleine Tochter der Bekannten auf den Hund zu und der Hund schnappte. Und zwar so, dass innerhalb von Sekunden die Hand ungefähr aufs Dreifache anschwoll.
Bestimmt ein Bruch, ne?
Ich weiß nicht, ob sie beim Arzt waren. Also der Kaffeenachmittag war relativ schnell zu Ende, wie du dir vorstellen kannst. Und genau 2 Tage später erreichte uns die Nachricht, dass sie den Hund zum Züchter zurückbringen. Sie hätten sich entschlossen, den Hund zum Züchter zurückzubringen. Und in der Summe der Dinge habe ich wirklich an diesem Tag, als ich das dann erfahren habe, habe ich da gesessen und war erst sauer und dann unfassbar traurig, weil ich so dachte, das ist wirklich ein toller Hund. Es ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Hund, der jetzt auf eine Reise geschickt wird, für die er A, nichts kann, für eine Situation, für die er auch nichts kann, also eigentlich kann der Hund für gar nichts. Und ich glaube noch nicht mal, das Missverständnis beginnt dort, wo mir der Besitzer, also er sagte, ja, wir haben uns den Hund deshalb ausgesucht, weil er ein totaler Familienhund ist. Und dann dachte ich mir so, so ein Hund als totaler Familienhund, als Anfängerhund, glaube ich, da geht das Übel schon los. Das heißt also, das stand ohne dass sie es wussten, unter einem beschissenen Stern. Und ich hoffe und ich bete wirklich, dass dieser Hund ein Zuhause findet, wo er sein kann, wo er Hund sein kann, wo man mit ihm arbeitet und wo auch klare Grenzen gesetzt werden, wo man ihm das gibt, was ein Hund verdient hat. Schlimm, einfach nur schlimm.
Leider glaube ich das Schicksal von so vielen Hunden. Ne? Also, ich habe immer wieder die Situation, dass mich ganz gerade aus unserem Umfeld viele Menschen ansprechen, die so kleinere Kinder haben, mittelalte Kinder haben und sagen, wir wollen jetzt einen Hund. Und dann denke ich mir, ja, gefühlt ist das natürlich ein guter Zeitpunkt, ja, weil die Kinder sind im Alter, wo sie sehr viel mit diesen Tieren oder von diesen Tieren lernen können. Und dann gibt es so Familien, wo ich hingucke und denke, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann gibt es Familien, wo ich hingucke und denke, oh wei, wie bringst du denen das jetzt bei? Ist eine schwierige Sache, weil es gibt Familien, da passt das grundsätzlich nicht. Da liegt das noch nicht mal mehr. Dann ist das auch nicht mehr die Frage, welcher Hund, sondern dann ist das nur noch die Frage, bitte nicht. Bitte einfach nicht. Tut das nicht. Ich sehe das nicht bei euch. Und das jemandem zu sagen, ist schwierig, weil die meisten fühlen sich dann, also sind gekränkt und verstehen das dann auch nicht. Ich kann aber ja dann auch nicht sagen, doch, super, toll, holt euch einen Hund. Ihr habt überhaupt keine Zeit. Ihr seid rand- oder maßlos mit euren vielen Kindern eh schon ausgelastet. Und eure Kinder werden, ich sag mal, eher locker luftig erzogen. Und wenn ich das sehe, gruselt es mich, weil ich jedes Mal schon mir diese Kette ausdenke, wie die Kinder mit dem Hund gegenüber massiv übergriffig sind, der das ganz lange mitmacht, weil er noch ganz jung ist und dann irgendwann mal schlägt er aus oder um und dann geht er ins Tierheim oder zurück zum Züchter. Die Kinder haben einen Schaden, der Hund hat ist jetzt ein Problemhund. Ja, und das läuft dann so. Und das hängt total von der Familie ab. Das hängt total von der Familie ab. Weil letztendlich gibt es keine Rasse und keinen Hund, den man nicht in eine Familie holen kann. Es gibt Hunde, die eignen sich oder Rassen, die eignen sich mehr als andere.
Ja.
Aber grundsätzlich, also ich meine, ich hatte zwei Malis mit meinen kleinen Kindern. Ich würde sagen, Mali ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt der Bilderbuch-Familienhund. Wir haben keine Probleme bekommen, weil mir aber darüber bewusst war. Also ich war mir darüber, ich habe die Hunde ja nicht, ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, ich habe jetzt Kinder und jetzt hole ich einen Hund, der soll jetzt hier als Kinderpartner und als Spielgefährte funktionieren. Deswegen hat es bei uns geklappt. Wenn ich aber jetzt in der Annahme gewesen wäre, dass Hunde grundsätzlich Kinder toll finden, und dann gibt's ja noch diese Story mit dem Welpenschutz, die kommt ja, ey, ganz ehrlich, die höre ich ja nach wie vor. Das ist ja noch lange nicht ausgestorben, ja. Dass Familien dann sagen, ja, aber die Hunde, die merken doch, dass das dann ganz Kinder sind. Und nein, na klar merken die, dass das Hunde sind, Kinder sind. Die wissen, dass das kleine Menschen sind. Aber wenn es weh tut, tut's weh. Ja, und wenn es nervt, dann nervt's. Und wenn es übergriffig ist, ist es übergriffig. Dann ist das dem Hund egal, ob das dein Kind ist oder nicht. Ja, insbesondere, wenn er dann hinterher, also dazu kommt, ja, und das lang ersehnte Bedürfnis nach Kuscheleien der Kinder befriedigen soll, dann kann das eine ganz hässliche Sache werden. Und es gibt ja Familien, die kannst du total gut darauf vorbereiten. Dann sagst du wirklich, hier sind Hausregeln, es geht darum, den Hund vor den Kindern zu schützen. Jetzt musst du erstmal jemanden vor dir sitzen haben, der das aushält, dass du sagst, man müsste irgendjemanden vor seinem Kind schützen. Ja, und damit ist natürlich nicht gemeint, dass das Kind gefährlich oder schlimm oder schlecht ist, sondern damit ist nur gemeint, wenn wir dann die Experimentier- und Neugierfreude deines Kindes auf diesen Hund entladen, dann kann es zu einem Schaden für dein Kind kommen. Also du schützt den Hund vor deinem Kind, um dein Kind zu schützen. Das ja? Ist, ja. Und das musst du erstmal erklären. Das musst du erstmal in die Köpfe reinkriegen, dass ein Hund nicht einfach nur da ist und glücklich ist, da zu sein und glücklich ist, dass da Kinder den ewig anpatschen und durchs Haus jagen und alles so witzig ist. So läuft das bei vielen Hunden ja gar nicht. Und selbst wenn ein Hund sehr entspannt und lustig ist, auch der hat irgendwann die Schnauze voll.
Und gerade wenn sich Hunde so ein bisschen in der Transformation befinden, Stichwort Transformation, fällt mir noch was ein. Wir gehen kurz in die Werbung. Heute, habe ich letzte Woche schon angekündigt, ist Franziska Frey wieder mit uns von Röhr Kanin. Hallo Franziska, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Mike, schön wieder hier zu sein.
Wir haben gesprochen über Welpen. Wir haben aber auch am Ende der letzten Folge gesprochen, ein bisschen über die Transition von Welpe zum Erwachsenenhund. Und was die Ernährung angeht, nicht ganz so einfach. Denn es ist ja so, dass man sich die Frage stellt, wie lange kann ich das überhaupt füttern? Und was kommt denn danach, nach dem Welpenfutter?
Genau, wie du schon richtig gesagt hast, haben wir kurz schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wann die Umstellung stattfindet vom Welpenfutter zum Adultfutter oder zum Erwachsenenfutter, das kommt auf die Größe des Hundes an.
Okay.
Je größer der Hund wird, also ist es ein deutscher Dogge oder ist es ein Dackel, desto länger dauert auch das Wachstum. Hunde großer Rassen haben bis zu 2 Jahre, bis sie ausgewachsen sind. Und dementsprechend findet dann auch die Umstellung auf eine Nahrung für ausgewachsene Hunde statt. Wichtig ist, dass man auch nach dem Wachstum eine Nahrung wählt, die angepasst ist auf die Größe des Hundes und auf etwaige Bedürfnisse. Also beispielsweise ein Hund, der ein bisschen sensibler ist in der Verdauung, benötigt vielleicht ein bisschen was anderes als einer, der ganz langes, dichtes Fell hat, der benötigt vielleicht dort ein bisschen mehr Unterstützung. Wir bei Royal Canin, wir bieten sogar für einzelne Rassen eine spezifische Breed-Nahrung an. Mhm. Diese ist dann ganz spezifisch ausgerichtet auf die Bedürfnisse dieser speziellen Rasse. Denn es gibt Rassen, die neigen zu gewissen Problemen oder Erkrankungen mehr, als es andere Rassen tun. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, die Dalmatiner, kennen glaube ich alle diese Rasse, zumindest seit Walt Disney, Dalmatiner, die neigen gegenüber anderen Rassen vermehrt dazu, eine gewisse Art von Harnsteinen, die sogenannten Uratsteine, zu bilden. Und da kann man mit einer Nahrung, die spezifisch angepasst ist, eine gewisse Vorbeugung leisten. Und da macht es je nachdem Sinn, eine spezifische Nahrung für diese Rasse zu wählen.
Okay. Aber wie kriege ich jetzt diese Brücke konkret hin? Was kann ich tun?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an und etwas, das auch immer mal wieder ein bisschen vernachlässigt wird. Was man unbedingt vermeiden sollte, ist, dass man eine Umstellung macht von jetzt auf sofort. Also sprich, heute kriegt der Hund noch Welpennahrung und morgen dann direkt ein Produkt für ausgewachsene Hunde. Das kann dazu führen, dass die Verdauung nicht mehr so richtig funktioniert. Das kann so zu weichem Kot bis Durchfall führen. Kann aber auch sein, dass wenn der Hund ein bisschen sensibel ist mit seiner Nahrung, dass er die gar nicht frisst. Also dass sie nicht akzeptiert wird im ersten Schritt. Und da empfiehlt sich, das Ganze langsam anzugehen. Wir empfehlen generell, sich dafür mindestens 7 Tage Zeit zu nehmen. Und zwar geht man das so an, dass man in den ersten beiden Tagen dem Hund noch seine gewohnte Nahrung anbietet, zu 75%, und 25%, also ein Viertel der neuen Nahrung, dazu gibt ihm den Napf. Dann hat er so ein bisschen schon das Aroma und den Geruch von der neuen Nahrung mit dabei, aber noch viel von seiner bestehenden. Die nächsten beiden Tage macht man dann 50-50, also halb neue Nahrung, halb bestehende Nahrung. Und dann nochmal 2 Tage mit 3/4 der neuen Nahrung und nur noch 1/4 der Welpennahrung im Napf. Und so hat man den Welpen dann langsam und vorsichtig innerhalb von 7 Tagen auf seine neue Nahrung umgestellt. Wenn man jetzt einen sehr sensiblen Welpen hat, der vielleicht auch mit dieser verhältnismäßig langsamen Umstellung trotzdem Probleme hat und die Verdauung vielleicht empfindlich reagiert, kann man diese Tage natürlich auch ausweiten. Also dass man nicht nur in Anführungsstrichen 2 Tage mit 3/4, 1/4 macht, sondern vielleicht 3 oder 4 und dasselbe natürlich auch mit den anderen Schritten. Da gibt es kein richtig und kein falsch, respektive falsch ist nur, wenn man zu schnell umstellt.
Es gibt ja genauso wie bei uns Menschen auch die Pubertät bei Hunden und dass wir das nicht immer als einfach empfinden, das kennen wir bei uns, das kennen wir aber auch bei den Hunden, der schon mal einen heranwachsenden Hund hatte und einen Hund, der in der Pubertät war, der kann ein Lied davon singen. Wie kann man denn zu die Pubertät des Hundes maximal gut begleiten aus eurer Sicht?
Das sagst du was, ja. Also in der Pubertät kann es gut sein, dass der Hund vergisst, was er mal gelernt hat oder zumindest meint, dass er nicht mehr weiß, was er mal gelernt hat. Sie versuchen dann auch so ein bisschen die Grenzen auszutesten. Was muss ich, was kann ich, was darf ich? Das kann natürlich für uns Hundehalter und Hundehalterinnen anstrengend sein. Und es kann sogar ein bisschen frustrierend sein irgendwann. Da gibt es eigentlich nichts anderes als nicht aufgeben, dranbleiben, mit liebevoller Konsequenz weiterarbeiten, weil auch diese Zeit, die geht irgendwann vorbei und dann wird das Leben wieder einfacher mit dem Vierbeiner.
Gut, dann habe ich da einen guten Ratschlag bekommen. Ich habe nämlich gerade auch einen Hund, der so ein bisschen noch in dieser Transformation drinsteckt, werde ich mir zu Herzen nehmen. Und für alle da draußen, die noch ein bisschen in der Tiefe recherchieren wollen, geht einfach mal in die Shownotes rein. Da gibt es einen Royal Canin Link und da klickt ihr drauf und habt dann alle Informationen auch nochmal gebündelt, die ihr braucht. Franziska, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du von eurer Seite aus und Royal Canin aus nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast für
Sehr
alle.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir. Transformation ist aber wirklich ein gutes Stichwort, weil exakt jetzt zum Beispiel dieser Hund, von dem ich gesprochen habe, der war eben in dieser Transformation, also voll Pubertät auch noch on top. Ne? Also das heißt, du hast hier einfach auch nochmal Hormone mit am Start, du hast hier nochmal einfach eine besondere Situation am Start. Dann auch eine der Töchter, die in der Vorpubertät war. Also das ist alles so insgesamt eine Gemengelage gewesen, die nicht nur ungünstig war, sondern wo eigentlich, wenn du so einmal aus deinem Wunsch zurücktrittst, unbedingt einen Hund jetzt haben zu wollen, dann ist das alles total klar. Total klar. Du kannst in so einer Situation eigentlich unmöglich dir einen Hund anschaffen. Du wirst niemandem gerecht werden können. Und ich verstehe teilweise einfach auch so ein bisschen, jeder von uns ist manchmal in einer Lebenssituation, wo wir einfach auch einen Hund missbrauchen im Sinne von, der tut mir jetzt gerade gut, weil ich in einer beschissenen Situation bin oder in einer anstrengenden Situation bin. Deshalb tut er mir gut, ich muss jeden Tag raus. Ich habe jemanden zum Kuscheln, ich habe jemanden so, ne? Das kann ich total alles verstehen. Aber warum müssen wir oftmals so egoistisch sein und dann diesem Egoismus auch nachkommen und diesen Egoismus befrieden? Das ist das, was mir, und deshalb bin ich immer auch froh, dass es nicht nur uns, sondern auch andere Hunde-Podcasts gibt, die dann auch immer wieder sagen, hey, denk doch mal drüber nach, ist das jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, um sich einen Hund anzuschaffen? Ist das wirklich einfach auch generell, bist du bereit, dafür zu sorgen, dass in dem Setting Familie, Frau, Kinder und so weiter, bist du bereit dazu? Kannst du das leisten überhaupt? Und ich will jetzt tatsächlich und möchte ich auch nicht zu tief da reingehen, weil diese Familie, glaube ich, so ein paar Problemchen hat, die ich jetzt hier nicht rausposaunen möchte, die aber mit Sicherheit so gravierend sind, dass du nicht einfach dann noch dir das nächste auflädst. Und das, ich check das manchmal nicht. Also ich verstehe diese Sehnsucht auf der einen Seite, aber ich verstehe nicht, warum man diesem Egoismus so oft nachkommt. Und ich finde es, aber ich meine, das ist jetzt eine von tausend Geschichten, die jeden Tag wahrscheinlich passieren. Und was passiert mit diesen ganzen Hunden? Wo enden die? Wie oft haben wir da ein Happy End und wie oft werden das Wanderpokale? Weil wenn die einmal so geprägt sind, dann liegt es natürlich nahe, dass das auch wirklich jemanden braucht, der sich damit auskennt, der mit dem Hund arbeitet, der dieses Trauma, das es ja auch ist, vielleicht dann auch wieder einigermaßen relativiert. Das ist echt nicht für jeden mehr dann. Und gerade Hunderassen, es gibt da, glaube ich, auch wirklich Hunderassen. Wenn das einmal auf der Festplatte ist, das kriegst du ganz schwer wieder raus. Und in dieser Gemengelage insgesamt finde ich es so wichtig, sich diese Frage vorher zu stellen. Und ich finde es auch unfair. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig unfair, einen jungen Hund im Flur einzusperren, weil er Sachen zerstört. Also auch das muss uns, glaube ich, bewusst sein, wenn wir Kinder haben, müssen wir einpreisen, dass wir den Lieblingsteddybär im Zweifel halt dreimal kaufen. Oder das Lieblingsspiel auch fünfmal nachkaufen müssen.
Ja, oder die Sachen einfach mal hochlegen, ne?
Also. Ja, oder das, aber, also ich sag nur, ne, es kann eben auch kaputt gehen. Und das muss man auch im wahrsten Sinne des Wortes einpreisen.
Ja, zum einen das, und das wäre jetzt noch der kleinere Schaden, ne? Weil der größere Schaden entsteht ja bei dem Kind, was völlig unbedarft ist und total arglos, ne? Die wissen ja nicht über die Gefahr, die von den Hunden ausgeht. Die rechnen nicht damit. Die läuft da zu dem Körbchen, wo der gerade frisst und ist voller Liebe für ihren Hund und kriegt halt die Hand zerbissen, ne? Also da muss man jetzt mal auch festhalten, der Schaden, der wirklich entstanden ist, ist bei diesem kleinen Kind auch.
Und, ja, total.
Plus natürlich auch im Verlängerten auch beim Hund, aber insbesondere bei dem Kind. Und also ich meine, das will doch niemand. Und es lässt sich vermeiden. Mit egal welchem Hund, indem du einfach ein Management machst. Und das ist halt etwas, ich würde, egal wie süß und zucker und lieb ein Hund ist und wie brav und toll meine Kinder sind, würde ich immer über eine sehr lange Phase eine absolute massive Kontrolle jeder Zusammentreffen machen, um sicher zu gehen, dass jeder das Gegenüber gut einschätzen lernt, lesen lernt, die Regeln kennenlernt. Und ganz ehrlich, das ist ermüdend und langwierig. Na, und manchmal ist es sogar gut, du hast einen Hund, der schwierig ist, weil dann wirst du vorsichtiger. Also ich habe mir keinen einzigen Fehler erlaubt mit der Frieda. Das war also, ne, wenn du einen Hund hast, von dem du ja weißt, dass der, ich sag mal, ein gewisses Potenzial mitbringt und die eine kurze Zündschnur hat und auch ein bisschen unberechenbar manchmal in ihren Reaktionen, dann hilft das natürlich total, mir als Mutter zu sagen, total kontrollierter Kontakt nur. Dann lernt man sich kennen. Dann lernen die Kinder, was darf man mit dem Hund, was darf man mit dem Hund nicht. Dann kannst du den Kindern aber nie ganz vertrauen, weil sie sind Kinder und sie probieren Dinge aus und sie überschreiten gerne Grenzen und sie sind neugierig und sie sind vergesslich und unkonzentriert. Und manchmal passiert ein Ding, eine Handlung auch als Impuls. Dann ist das nicht unbedingt eine Ungehorsamkeit eines Kindes, sondern einfach nur eine impulsive Handlung, die dem Kind auch zusteht, weil es ein Kind ist. Und die Gefahr, die davon ausgeht, musst du abwenden. Und das ist das, wo ich immer wieder drauf zurückkomme. Wenn etwas passiert, dann ist das ganz alleine die Schuld der Eltern beziehungsweise des Hundehalters. Aber wenn wir jetzt von der Hund-Kind-Konstellation im eigenen Haushalt sprechen, dann sind es eben die Eltern und / HundehalterInnen, die dann zuständig sind, für die Sicherheit beider Seiten zu sorgen. Und ein Hund, der einmal ein Kind wirklich gebissen hat, das kommt bei dem auf die Vita. Ja, der geht zurück zum Züchter oder zum Tierschutz, wie auch immer. Und da steht nicht mit Kindern. Kann nicht gut mit Kindern, mag keine Kinder, sollte nicht in eine Familie mit Kindern kommen. Das heißt, er hat jetzt seine reine Weste, seine weiße Weste, die ist futsch. Jetzt ist es einer, der nicht mehr mit Kindern kann. Weißt du das? Vielleicht kann der super mit Kindern. Vielleicht kann er mit Kindern ab einem gewissen Alter. Vielleicht kann er mit Kindern, die von denen er das Gefühl hat, dass die Eltern Management machen. Viele Hunde ruhen sich sehr gerne darauf aus, wenn sie sehen, dass die Eltern das ganze Ding regeln. Und oft ist es ja auch gar nicht so schlimm, was die Kinder machen. Es kann ja schon reichen, dass sie die immer wieder von ihrem Platz verjagen. Das machen Kinder total gerne. Der Hund liegt irgendwo in Ruhe und dann geht das Kind hin. Nicht, weil es böse ist, sondern weil es ein Kind ist und weil es Dinge ausprobiert. Und wird mit dem Fuß dem Hund an Popo gehen. Der Hund erschreckt sich, rennt weg. Legt sich irgendwo anders hin, kommt endlich wieder zur Ruhe, schläft ein. Das Kind kommt wieder, macht das Ding wieder. Das Kind hat den Hund nicht geschlagen, der hat dem nicht in die Augen gepiekst oder die Ohren gezogen, der hat den einfach nur hart genervt. Und zwar über einen langen Zeitraum, über mehrere Monate und irgendwann platzt dem Hund der Kragen. Und dann ist da nicht viel passiert und dann sind das Eltern, die sagen, da war ja nie was. Da war ja, doch, da war ganz viel. Dein Hund konnte nicht mal in Ruhe schlafen.
Genau.
So, und da ist das Beste, was man tun kann, ist einfach auch vielleicht mal getrennte Räume. Also ich meine, was spricht dagegen? Die Hunde, wenn sie mal zu, dass man mal sagt, ich kann gerade das nicht leisten, dieses ganze Rumgucken, wann ist wer wo und das Begleiten. Jetzt kommt der Hund mal ins Schlafzimmer, dann mache ich dem da den Fernseher an, dass er da die ganze Geräuschkulisse im Haus nicht wahrnimmt und gar nicht erst anfängt, sich zu ärgern, dass er nicht dabei sein kann. Obwohl sich der Hund vielleicht auch gar nicht ärgert, sondern froh ist, seine Ruhe zu haben. Und dann kann er sich da ins Körbchen legen, Tür zu. Und mein Kind kann schreien und rennen und machen, was es will. Ich kann in Ruhe kochen und es passiert nichts. Ich hatte immer einen abgetrennten Bereich für die Hunde. Hatte ich immer. Jetzt ist es inzwischen, den habe ich nach wie vor, aber jetzt habe ich Kinder, die sind in einem Alter und die sind seit Tag 1 mit Hunden zusammen. Die kennen die Regeln wirklich. Die haben die derart verinnerlicht, dass sie das sogar schon sehr, wenn sie Besuchskinder haben, schon immer sehr belastet, wenn das nicht so läuft, wie wir das hier so kennen. Und dann kommen auch meine Kinder mal zu mir und sagen, ja, jetzt liegt da hinten die Ronja und schläft und die so und so geht da immer wieder hin und was soll ich jetzt machen? Und dann sage ich, ja, dann packen wir die Ronja jetzt weg. Und dann erkläre ich dem anderen Kind, du, die will jetzt gerade ihre Ruhe haben, ich bringe die jetzt mal ins Schlafzimmer, ne? Dann könnt ihr hier schön spielen. Und dann macht man das halt so. Und das ist letztendlich nichts als Management. Ne? Du kannst natürlich auch dem anderen Kind noch beibringen, guck mal, der Hund schläft da. Willst du denn, wenn du nachts schläfst und deinen Frieden hast, willst du da, dass da irgendeiner kommt und da ewig an dir rumzuppelt? Das will doch keiner. Und wenn ein Hund schläft, dann lassen wir den in Ruhe.
Ja, ich denke aber auch vor allen Dingen, dass es gibt ja so Situationen, wo eigentlich vollkommen klar ist, dass der Hund dann besser alleine gelassen wird. Also guck mal, Thema Fressen.
Ja.
Also die Situation, die ich hatte, eingangs unserer Folge war dann auch noch, dass der Hund auch noch ein Leckerli hatte und das dann verteidigt hat, schlicht und ergreifend. Also dann hat er auch gemerkt, er kommt natürlich auch damit durch, mit dem Thema Beißen, ne? Also ja. Mit dem Thema Schnappen. Und das ist für ihn dann auch relativ einfach. Und ich habe da auch nicht so richtig Worte für, weil ich einfach denke, natürlich erkläre ich meiner Tochter, dass das Tabu ist, dass Dinge dem Hund vom Fressen weggenommen werden, wo ich ihr dann natürlich auch erkläre, guck mal, wie doof das für dich ist, wenn ich dir was wegnehme vom Essen. So, ne? Kannst dir vorstellen, dass das der Hund auch nicht so richtig toll findet. Was anderes ist es aber auch, mit Kindern zu üben, und das finde ich total wichtig. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, etwas zu verbieten, finde ich tatsächlich, dass man schaut, wenn ein Hund Bock drauf hat und ein Kind Bock drauf hat, dass beide Parteien relativ früh anfangen, miteinander zu spielen. Entschuldigung, Beispiel. Gerade heute Morgen war es so, dass meine Tochter anfing, Unfug mit Bella zu machen. Und da habe ich gesagt, du, ich glaube, Bella fühlt sich nicht so richtig wohl damit. Wie wäre es denn, wenn du ihr einfach mal einen von den Knochen gibst? Oh, siehst du, da geht es mir auch die Stimme. Und sie hat das verstanden, hat einen Knochen genommen, hat ihm Bella gegeben und Bella hatte tolle Lust, irgendwie darauf rumzukauen. Das war eine Situation, wo wir es umgelenkt haben und es läuft gut. Und ich finde, das sind eigentlich die wichtigen Situationen. Was denkst du?
Das ist ja quasi dieses, man erzieht auf beiden Seiten den richtigen Umgang miteinander. Man darf ja auch nicht denken, dass nur Kinder übergriffig mit Hunden sind. Das geht andersrum auch. Und das ist ja auch etwas, wo ich erzieherisch einwirke. Viele Hunde sind Kindern gegenüber sehr grenzüberschreitend, schieben sie weg, ziehen an ihnen, springen auch an ihnen hoch oder sowas. Ja. Oder nehmen ihnen einfach Dinge aus der Hand. Beide Seiten müssen lernen, vorsichtig und achtsam miteinander umzugehen. Das kann man am besten natürlich eben mit genau kontrollierten Zusammentreffen über ein gemeinsames Spiel oder gemeinsame Übungen. Immer noch mein Favorite, Verstecken von Leckerchen. Was haben die Kinder einen Spaß und die Hunde? Das Kind fordert ein ruhiges Sitzen ein, geht los, versteckt irgendwie eine Handvoll Leckerchen im Raum, geht zurück zum Hund, schickt den Hund in die Suche, hilft dem Hund dann auch beim Finden, wenn er mal was nicht findet. Und das kannst du dir ja stundenlang machen lassen. Da haben die eine so, also mal abgesehen davon, dass das auch auslastend für den Hund ist, ist das eine wunderbare Interaktion, die sehr bindungsfördernd ist, wo man sich toll abtasten kann und natürlich auch das Kind in der Gunst des Hundes wächst. Der Hund lernt also, ich profitiere halt auch von diesem Kind.
Ja.
Da kommt was Gutes für bei mir. Für das ist nicht einfach nur ein Kind, was mich immer verjagt und mich zu grob anfasst, sondern das ist auch eine Ressource für ein Spiel, für Leckerchen, für Spaß. Was ich nicht gerne sehe, sind kleine Kinder, die Hunde unterordnen. Das fühlt sich falsch an und ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist. Hm. Ab einem gewissen Alter können Kinder sehr wohl bei der Hundeerziehung toll mitmachen. Das habe ich in der Hundeschule sehr, sehr oft erlebt. Gerade so im Alter, ich sag mal so von neun oder zehn Jahre, können Kinder super gut mitarbeiten. Davor würde ich das doch lieber den Eltern überlassen und den Kindern den Freizeitbereich näher bringen. Aber letztendlich, unterm Strich zählt sauberer Kontakt, achtsames Miteinander umgehen, Rücksicht nehmen aufeinander, und halt wirklich, auch jetzt, wenn man gemeinsam spielt, dem Kind zu sagen, sei nicht so laut, sei nicht so wild, mach mal ruhig, guck, du hast zu viel, also wirklich das Kind anleiten, den Hund auch anleiten, ne, wenn der Hund, das hast du ja ganz oft, dass ein Kind ein Leckerchen in der Hand hält und dann werden die so distanzlos, die Hunde. Würden die mit einem Erwachsenen nie machen. Da würde ich den Hund auch erziehen und korrigieren und sagen, na, du gehst nicht einfach an die Hand von dem Kind dran und holst dir das Leckerchen raus, ja, eine Frechheit. Also beide Seiten müssen ja irgendwie Rücksicht nehmen aufeinander.
Ja, aber auch sich aneinander zu gewöhnen, finde ich total wichtig. Also das ist so wirklich so eine Art, also ich habe das jetzt für mich irgendwie mal so ausgetüftelt, so eine Art Aufbauprogramm zusammengestellt, was ich jetzt irgendwie nicht jetzt stoisch nach irgendwelchen Tagen irgendwie abspule, sondern immer dann, wenn sich die Situation ergibt, gucke ich da einfach mal drauf und denke so, okay, das könntest du heute mal machen oder jenes könntest du mal machen. Und nur so ist es tatsächlich auch gut gegangen, dass Bella und unsere Tochter zusammengefunden haben. Weil am Anfang von Bella, habe ich ja erzählt, sie nicht so richtig geil. Es ging eben einfach nur über das Vertrauen. Und jetzt kam mir noch mal eine Herausforderung mehr, wo sie anfängt zu laufen. Dann auch dieses unsichere Laufen, wiederum aber auch dann die Hunde verunsichert, weil das eine Bewegung ist, die für Hunde jetzt erstmal komisch ist und wo sie diese nicht so richtig einschätzen können und einordnen können. Und auch da wieder dann einfach miteinander zu sein und zu üben und einfach auch, das finde ich auch wirklich gut. Unsere Tochter weiß ganz genau, dass sie Nein sagen kann. Dass wenn sie etwas nicht gut findet, abgeleckt zu werden, angerempelt zu werden oder was auch immer, dann ist die mit 14 Monaten in der Lage zu sagen, nein. Und zwar sehr laut und sehr deutlich. Und jeder der Hunde versteht das. Und genauso ist es aber auch klar, dass es Situationen gibt, wo der Hund sagt, das möchte ich nicht. Und dann ist das auch klar. Und noch müssen wir es natürlich viel über das Erklären gehen. Und das kostet alles Zeit. Und hier ist ein entscheidender Faktor. Das ist alles Zeit. Das kostet richtig Mühe. Das ist auch manchmal wirklich, wenn da die Nerven auf die Geduldsprobe gestellt. Aber der Lohn ist toll. Und das ist das, was ich vielleicht einfach auch gerne mal so mitgeben will. Dann einfach zu sehen, wie so kleine Menschen mit so großen Hunden und umgekehrt auch sein können, respektvoll miteinander umgehen und auch, wenn sie wollen, Spaß miteinander haben können. Das ist wirklich wunderbar. Und auch zu sehen, dass Kinder, die mit Hunden aufgewachsen sind, wie sehr die davon profitieren, weil sie einfach keine Angst haben, wenn ein Hund irgendwo reinkommt, weil sie eine natürliche Art und Weise gelernt haben, mit solchen Tieren umzugehen und aber auch Freude haben, ne, miteinander zu sein. Also das ist schon toll. Aber der Weg dahin, das ist einer, der ist knackig. Ich fand den nicht einfach bisher. Hat Spaß gemacht, ganz viel bisher, aber auch in Wahrheit ganz schön viel Zeit gefressen.
Ich weiß nicht, ich finde es fast einfacher, glaube ich, in ein bestehendes Konzept mit Hunden einen Menschen einzubringen, der jetzt neu geboren wird, der da reingeboren wird, finde ich persönlich zum Beispiel viel einfacher, als einen Hund in ein bestehendes familiäres Konzept mit einzubringen.
Ja.
Ich glaube, die Gründe sind folgende. Du hast, wenn dein Kind neu geboren wird, hast du erstmal eine lange Phase, wo das Kind gar nichts macht, außer da zu sein und ein bisschen zu schreien. Da ist ja die geringste Gefahr für ein Missverständnis zwischen Hund und Kind, weil das Kind einfach quasi nur da ist. Aber man gewöhnt sich an den Geruch, man gewöhnt sich an die Tatsache, dass das Kind da ist und so weiter und so weiter. So, und dann werden ja diese ersten Kontakte vorausgesetzt, die sind gut begleitet, sind ja sehr, ja, hier ein bisschen mal streicheln, da ein bisschen mal streicheln. Es wird halt stufenweise mehr und man kann sich vorsichtig aneinander rantasten. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass wir das gut begleiten. Andersrum, ich habe jetzt, sagen wir mal, ein 6-jähriges Kind oder ein 8-jähriges Kind und ein 4-jähriges, was sich halt schon ultra lang auf einen Hund freut, ja, und total verrückt auf das Thema ist. Jetzt kommt ein Hund ins Haus und dann stürzt sich dieses Kind mit aller Energie und Leidenschaft auf dieses Tier. Und du kannst eigentlich den ganzen Tag nur noch die Katastrophe abwenden. Du musst halt permanent dafür sorgen, dass dieser Hund mal überhaupt ans Atmen kommt, weil ewig das oder die Kinder da dran kleben. Und das ist das, was ich so echt schwierig finde. Und wenn es ein Welpe ist, ist es noch umso schwieriger, weil der Welpe wird sich die ersten, ich sag mal, 12 bis 18 Monate wahrscheinlich nicht großartig dagegen wehren. Ja, der wird das einfach irgendwie alles wegatmen, aber vielleicht nicht geil finden und irgendwann eines Tages knallt's halt, ne?
Ja.
Hast du einen Hund aus dem Tierschutz? Mein Gott. Also, mit etwas Glück kommt der Hund aus einem guten Verein. Und der Verein hat die Familie entsprechend darauf vorbereitet, dass der Hund als allererstes mal vor allem ruhiges Ankommen braucht und nicht eine Horde Kinder, die dem an der Leine durch die Nachbarschaft schleifen, um den überall zu präsentieren. Ja, also das ist ja, was auch ganz viel passiert. Also ich habe das ja, ich sage diese Dinge, weil ich sie ja erlebt habe, dass halt wirklich manche Menschen, die holen aus irgendwoher einen Hund und dann wird der den Kindern quasi auf den Schoß gelegt mit einer Schleife um den Hals und dann, ja, hier, habt mal Spaß zusammen, werdet Freunde.
Gibt's das noch, sowas?
Ja, natürlich. Aber klar, aber natürlich. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche Katastrophe, weil entweder wird der Hund einen Riesenschaden nehmen oder hinten raus irgendwann die Kinder. Ja, und alle sind völlig arglos, ja, und die Eltern stehen daneben und denken, ja, warum denn? Verstehe ich ja gar nicht. War doch alles ganz super. Nee, war es eigentlich nicht. Eigentlich hast du deine Kinder ins offene Messer rennen lassen und der arme Hund wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als irgendwann halt auch einfach zu reagieren. Und das kann auch das frommste Lamm irgendwann mal, ne, es kann halt auch gut gehen. Es kann total gut gehen. Aber es kann, und das sind halt, das siehst du ja an den Beißstatistiken, ich wiederhole mich, in Deutschland, ich spreche jetzt nur von Deutschland, weil mit den anderen Ländern weiß ich es nicht, in Deutschland sind die meisten oder sowas wie, ich glaube, 90% der Beißvorfälle zwischen einem Hund und einem Kind im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie. Und kaum jemand wird mehr gebissen als ein Kind. Das heißt also, maximal viele Beißvorfälle finden zu Hause in der eigenen Familie mit dem Familienhund statt. Und dann will mir irgendeiner erzählen, dass das der Kampfhund im Park ist. Ja, von dem lesen wir in der Zeitung, weil das dann immer so ganz böse endet. Aber die angeschwollene Hand von einem Kleinkind, die schafft es halt nicht in den Express. Aber der Schaden ist für das Kind riesig.
Es ist ja nicht nur für die Betroffenen jetzt irgendwie der Schaden riesig, sondern nur für den Hund. Also ich hatte ja von dem Beispiel, der hier auch der Nachbarin erzählt, die dann den Hund hat einschläfern lassen. Ich habe meinen Unmut kundgetan und die redet nicht mehr mit mir. Das ist auch irgendwie sehr lustig. Also ich find's ehrlich gesagt witzig, weil ich denke irgendwie so, ja, es ist, zeigt dann natürlich auch wieder was, ne? Also da kann noch nicht mal irgendwie jemand, hat noch nicht mal die Eier dazu zu stehen und zu sagen so, ey, wollen wir mal reden oder so, ne? Kann nichts, gar nichts, sondern man meidet mich einfach quasi nur. Also im Zweifel kann sowas, ist natürlich auch ein extremes Beispiel gewesen. Aber das war ein Wanderpokal und es war dann ein Hund, mit dem diese Familie nicht mehr klarkam, greift dann zu so einem Mittel. Also es sind dann irgendwie Dinge, die passieren. Wir reden jetzt hier auch in dieser Folge über Theorie und über noch abgesoftete Vorfälle, was das alles nach sich zieht. Teilweise auch rechtlich. Was habe ich da Sachen erlebt? Wo du dann so denkst, boah, da gehen Menschen aufeinander dann gerichtlich los und zwar frag nicht nach Sonnenschein. Und wo du dann einfach gar keine, also so weit würde ich gar nicht denken können. Also das zieht im Zweifel dann wirklich auch Kreise, die dann einfach irgendwie alles andere als lustig sind. Und ja, und ich denke, es ist so einfach, es zu vermeiden. Es ist so einfach, dem zu umgehen. Es ist so einfach, nicht nur einen Podcast zu hören, sondern einfach auch vielleicht einfach auch den Kopf anzustrengen, erfinderisch zu werden, sich Hilfe zu holen und zu überlegen, ist es gerade eine gute Idee, zum jetzigen Zeitpunkt einen Hund zu holen? Ist es überhaupt grundsätzlich eine Idee? Haben wir die Räumlichkeiten dazu? Haben wir die Muße und Zeit dazu, alle aneinander ranzuführen? Und das gilt nicht nur, finde ich, für das Thema Kind und Hund, sondern das gilt generell immer für die Entscheidung pro Hund und je nachdem, woher der kommt, was der für eine Vorgeschichte hat und so weiter. Aber ja, du hast völlig recht. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Und erstaunlicherweise ist es dann auch so. Und das vielleicht noch so hinten raus, Thema Familienhund. Also welche Rassen alles als Familienhund beschrieben wird, das ist ja wirklich unglaublich.
Das ist eigentlich bei jedem, kannst du es fast lesen, oder?
Kannst das fast bei jedem lesen und ich denke mir immer so, aber warte mal, warum schreibt ihr denn so einen Quatsch? Also Menschen orientieren sich, sehe das in meinem Beispiel oder du kennst das ja noch viel häufiger, dass Menschen dann da stehen und sagen, ja, aber der ist doch, das ist doch eigentlich eine Rasse, der ist ein totaler Familienhund. Woher kommt das eigentlich?
Ich frage mich, was der Begriff bedeutet. Ich verstehe den Begriff Familienhund ehrlich gesagt nicht. Tja. Das suggeriert ja, dass der Hund, ja, was suggeriert mir das denn jetzt? Also, dass der besonders gut ist, wenn man Kinder hat? Heißt es das? Heißt es, dass das ein kindergeeigneter Hund ist? Also, dann,
also in meiner Welt ist das eigentlich ein Hund, mit dem du machen kannst, was du willst. Die können die Kinder durch die Gegend treten.
Ja, dann muss ich dir sagen, gibt es keinen Familienhund.
Richtig.
So, und deswegen finde ich dieses Wort so schräg, ne? Weil, also ich, für mich gibt es einen Rassen, die als eher leichter zu führen sind und Rassen, wo die Hunde eher schwieriger zu führen sind oder Rassen, die eher fortschrittlich sind. So, also für fortgeschrittene HundehalterInnen. Mhm. Das ist das, wie ich jetzt Hunde zuordnen würde, als welcher Hund ist eher einfach in die Welt mitzunehmen, also robust. Also für mich ist das ein Hund, der robust ist, der Stress gut wegsteckt. Ein Hund, der gut mitläuft, gut zur Ruhe kommt, der nicht super energisch ist. Das wäre jetzt für mich ein Hund, den ich als, und Anfänger ist auch eigentlich ein schwieriges Wort, aber ein guter Einstiegshund. Und ob dann da eine Familie ist oder nicht, spielt da erstmal keine Rolle. Aber ich würde definitiv als Einstiegshund nicht eine, zum Beispiel finde ich, ist jetzt, ich bleibe jetzt bei meiner Lieblingsrasse Malinois, das wäre jetzt ein Hund, wo ich sagen würde, also wenn das jetzt dein erster Hund ist, plus du hast eine Familie mit Kindern und du holst jetzt einen Malinois, ist das ziemlich ambitioniert. Ja. Das heißt nicht, dass das nicht gut gehen kann, um Gottes Willen. Aber das heißt, das ist ziemlich ambitioniert. Weißt du warum? Weil der Hund einfach unfucking fassbar viel Arbeit macht, weil der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil der super viel ausgelastet werden muss. Das ist ein Hund, der ziemlich kopflos reagieren kann, wenn er, der ist sehr impulsiv oder kann sehr impulsiv sein. Das sind natürlich alles so Sachen, die sind jetzt nicht unbedingt so für das perfekte Einsteigermodell, wenn man sich gerade so an das Thema rantastet. So, und das wäre das, wo ich jetzt eher unterscheiden würde. Und wenn ich jetzt als Familie, und das war, was du eben kurz eingeworfen hast, was ich auch wichtig finde zu sagen, das Thema Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn für diesen Hund? Weil gerade, und das ist auch, glaube ich, ein Problem, Familien mit ein bis mehreren Kindern oftmals zeitlich sehr stark eingebunden sind. Wenn ich nicht Hundetrainerin wäre, selbstständig, könnte ich keine 3 Hunde haben. Das wäre mir nicht möglich, weil ich könnte mir das nicht leisten, 3 Hunde in die Hundetagesstätte zu bringen. Das wäre aber notwendig, wenn ich einen normalen Job hätte. Plus, wenn ich aus meinem Job rauskomme, Einkäufe machen, Kinder von irgendwoher holen, zum Hobby bringen, Hausaufgabenbetreuung, noch einen Spielgefährten abholen oder bringen, Abendessen kochen und dann irgendwie todmüde ins Bett fallen. Wo hat jetzt der Hund noch Platz? In einem bewegten Familienalltag ist wenig Raum für den Hund. Und das muss man sich klar machen, dass ein Hund einfach wirklich Zeit braucht. Und zwar Zeit für Erziehung, Zeit für die Spaziergänge, Zeit fürs gemeinsame Spielen. Der muss einfach aus sich erleichtern, der muss seine Blase lösen. Natürlich erst recht als Welpe, aber auch sonst wird er irgendwann auf Toilette müssen. Und es reicht halt eben auch nicht zu sagen, ich gehe morgens, bevor die Kinder zur Schule und ich zur Arbeit, dann gehen wir mal 5 Minuten um den Block, dann ist er sein erstes Zeitfenster von 6 Stunden alleine, dann zwischen dem einen und dem anderen Hobby nochmal schnell um den Block und abends nochmal schnell um den Block, dann hast du irgendwann auch wirklich einen unausstehlich unausgeglichenen Hund, der halt noch viel intensiver reagiert, wenn er eine Belastung innerhalb der Familie hat. Jetzt stelle ich mir noch vor, jetzt ist vielleicht sogar ein Hund, der sensibel reagiert auf eine bestimmte Geräuschkulisse. Mhm. Ist das vielleicht ein Hund aus dem Tierschutz, der schwierig mit viel Action und starken Energien und Emotionen umgehen kann, dem das nicht in die Wiege gelegt ist? Jetzt ist das ja auch ein Trend, ne? Wir holen also einen Hund aus dem Tierschutz, der ist vielleicht ein Jahr alt oder wegen mir auch ein halbes Jahr völlig mangelgeprägt oder sonst was, hat irgendwie Baustellen, ist gerade 16 Stunden aus weiß der Geier woher gekarrt worden, kommt zu mir nach Hause und da kriegt ein Kind alle 5 Minuten einen Wutanfall, weil es gerade vielleicht einfach auch in einer Trotzphase ist oder es ihm einfach nicht gut geht. Ist auch egal. Ja, das muss man halt auch im Kopf haben. Das ist auch nicht geil für den Hund. Das ist auch nicht der geilste Start in dieses Verhältnis zwischen dem Kind und dem Hund. Das kann für den Hund extrem belastbar sein. Mhm. Auch hier, ne, wenn mein Kind gerade in einer Phase ist, in der, und das ist auch was Normales, und das steht dem Kind ja auch zu, mal eine Phase zu haben, wo es vielleicht unleidlich ist und dann auch mal den einen oder anderen Wutanfall bekommt. Aber das sollte halt möglichst von dem Hund ferngehalten werden. Oder aber ich sage vielleicht, na, ich warte, bis das Kind wieder irgendwie aus der Nummer raus ist und wir den nächsten Schritt gehen und das Kind wieder ein bisschen besser zu sich findet und sich wieder richtig spüren kann und dann holen wir den Hund. Wenn ich merke, dass wir hier alle friedlich und ruhig sind, wir nicht gerade umziehen, einen neuen Job haben, das Kind irgendeine, es ist ja so, ein Familienleben ist ja total dynamisch. Mhm. Und es gibt Phasen, in denen können wir das besser abfedern, jemanden neu zu uns zu holen, der halt viel Zeit und Ruhe braucht. Und dann wird es Phasen geben, wo es Gott weiß, wirklich eine richtig beschissene Idee ist. Und wenn ich einen Hund zu mir hole, egal zu welcher Zeit, dann kann ich gewährleisten, dass dieses Tier mindestens eine Stunde am Tag eine effektive Beschäftigungszeit bekommt. Das muss drin sein, egal wie viele Kinder du hast. Und das reicht nicht, dass die Kinder mit dem spielen.
Es ist bald Weihnachten. Und vielleicht hat diese Folge dazu beigetragen, dass nicht der nächste Welpe unbedingt jetzt sofort, weil es gerade so süß ist und weil so eine große rote Schleife um den Hund herum gebunden fantastisch aussieht. Vielleicht ist es ganz gut, dass man das, dass wir diese Folge jetzt gerade noch als letzte für dieses Jahr, jetzt müsst ihr ganz stark sein.
Da rein wir haben es noch nicht kommuniziert. Oh Gott, es ist die letzte Folge.
Die letzte Folge.
Letzte Folge 2023.
So, oh Gott.
Aber ich möchte noch eine Sache
sagen. Sag mal gerne eine oder
auch zwei. Überall, wo es so krass viel schneit, ne? Denkt daran, die Pfoten mit dem Streusalz und so immer sauber machen und vielleicht mit Vaseline eincremen oder so Pfotenbalsam. Bitte, bitte achtet auf die Pfötchen. Und denen so kalt ist, auch einen Mantel anziehen. Das habe ich jetzt extra leise gesagt. Ja.
Ein Mantel?
Na ja, doch. Manchmal ist es so kalt. Ich denke mal an die Mika.
Ja.
Bella, ich weiß, dass wir hören das ja beide nicht gern, aber doch, wir müssen da jetzt durch. Manche Hunde brauchen einen Mantel.
Was kriegen denn Hunde zu Weihnachten?
Nichts.
Was?
Ja, was sollen die kriegen? Die kriegen 100.000 Sachen vom Tisch, weil meine ganze Familie die ganze Zeit füttert. Wenn ich denen jetzt noch was gebe, sehen die im Januar aus. Oh, wei, oh, wei. Die kriegen meine volle Aufmerksamkeit und Liebe und Familienzeit und ja, die ganzen Essensreste, hör mal, was meinst du, was da abfällt?
Okay, ja, siehst du, das ist, ja, leider ist es so, wir brauchen neue Hundebetten, weil die einfach jetzt durch sind. Nicht jetzt für jeden Hund, aber
teurer Spaß.
Ja, nein, aber wir brauchen sie, weil die so durchgerockt sind, zwei davon und deshalb, ja, beglücken wir sie damit und dann gibt es noch einen Knochen für jeden.
Oh ja, die kriegen bei mir so viel Essensreste, brauche ich keinen Knochen mehr geben. Weißt du, was die kriegen? Super viel Spazierzeit. Wir gehen, wir werden dieses Jahr früh aussteigen, haben uns vorgenommen, jobmäßig. Und das heißt jeden Tag lange Spaziergänge, ne? Also das ist Weihnachten für die Hunde.
Guck mal, also wenn ihr Langeweile habt, einfach nochmal alle Folgen von vorne hören über das Weihnachtsfest. Und über Silvester. Und dann schafft ihr es wahrscheinlich gerade so eben, vielleicht bis zum 9. Januar 2024, weil dann gibt es eine frische Folge. Mhm. Und ja, ich kann nur sagen, wir wünschen euch ein fantastisches Weihnachtsfest. Passt gut auf eure Hunde auf. Schützt sie vor Salz auf der Straße, wie Sarah gesagt hat. Mhm. Kommt fantastisch gut rein ins neue Jahr. Nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt auch eine kleine Pause nehmen und einmal durchatmen und die Familie doch beglücken mit etwas mehr Zeit. Und danke fürs Zuhören erstmal für dieses Jahr auch wieder, oder? Es ist ja irre, wie viele Menschen dazugekommen sind und uns schreiben und boah, verrückt.
Danke, auch von mir. Und wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann könnt ihr ja vielleicht ein bisschen an den Tierschutz spenden. Oder ihr könnt uns eine positive Bewertung dalassen. Oder ihr könnt einen besonders großen Spaziergang mit eurem Hund machen und sagen, mit einem lieben Gruß von Mike und Sarah.
Boah, die letzte Idee finde ich fast die beste.
Ja.
Aber an Tierschutz zu spenden, an gute Organisationen, das finde ich auch fantastisch. Das finde ich ein sehr schönes Geschenk.
Ja, irgendwas Schönes, ne? Dann Schönes. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und bis zum 9. Januar.
So ist es. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.